Herzlich willkommen bei IT@DB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Moritz von Bonin und Matthias Felder aus unserer Blockchain-Crew bei der DB Sistel kennen. Mit über 30 Kollegen entwickeln die beiden Corporate Blockchain, sprich sie schauen, wie sie mit Blockchain und Distributed Ledger-Technologien Prozesse besser und transparenter machen können. Wir reden heute darüber, ob es einen DB-Coin geben wird und wie man die Abläufe im Güter- und Personenverkehr mit Hilfe von Blockchain beschleunigen kann. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann freue ich mich auf IT@DB, heute die Blockchain-Crew von der DB Sistel aus Frankfurt begrüßen zu dürfen. Hallo Moritz, hallo Matthias.
Hallo Jan.
Hallo Jan. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, bei so einem doch sehr, sehr coolen Trendthema auch Einblicke zu geben, was wir dort bei der Bahn derzeit im Einsatz haben. Seid doch mal so gut und holt mich beziehungsweise die Zuhörer mal kurz ab, wer ihr seid, was ihr macht, wie es zum Thema Blockchain bei der Sistel überhaupt kam.
Machen wir gerne. Ich fange mal an, Moritz. Ich bin bei der Bahn schon ein bisschen länger, war vorher im Bereich Personenverkehr und habe mich da vor allem mit großen Datenbanken, Big Data Themen beschäftigt und habe dann Nachwuchs bekommen, war ein Jahr lang draußen und habe mich in der Zeit mit Blockchain mal beschäftigt, kam dann zur DB Sistel, also dem IT-Dienstleister der Bahn, die sich sozusagen um die IT rund um die Welt der Eisenbahn, also Logistik, Mobilität, Infrastruktur beschäftigt. Und es wurde sozusagen, wir haben uns dann hier gemeinsam in einem Dreierteam damit beschäftigt, sozusagen wie Blockchain eigentlich die Welt der Eisenbahn verändern kann. Und dann sind wir ganz systematisch vorgegangen und haben sozusagen sehr viele verschiedene, sozusagen erstmal die Technologie verstanden und haben dann verschiedenste sozusagen Anwendungsbereiche identifiziert. Manche, die eben sehr disruptive Charaktere haben, die sozusagen ganz viel in der Organisationsform, in der Struktur, wie wir denken und arbeiten bei der Bahn verändern. Und andere, die sozusagen nur ganz kleine Verbesserungen machen in einzelnen Prozessen. Und und so haben wir uns unserem heutigen sozusagen Portfolio genähert mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir davon überzeugt sind, dass sie eben unheimlich sozusagen deutliche Verbesserungen für das System oder auch für den Kunden am Ende ermöglichen, die so gar nicht denkbar waren vorher ohne so eine Technologie wie die DLT, also oder Blockchain-Technologie.
Ja, okay.
Genau, und hast ja auch ins Bein gefragt, der Matthias Felder. Bin dann deutlich kürzer als der Moritz bei der Bahn, habe davor bei der Telekom gearbeitet, auch im Umfeld der Kabelfernsehbranche, also was ganz anderes. Bin dann vor 3 Jahren zur Bahn gekommen, habe mich hier mit Energieeffizienzmanagement und dem Internet der Dinge beschäftigt und über das Thema IoT dann auch auf das Thema Blockchain aufmerksam geworden. Im Sinne IoT Security, kann man dort was machen oder nicht? Auch die Frage stellt, was ist denn eigentlich diese Blockchain? Und dann eben in Gesprächen mit dem Moritz und unserem anderen Kollegen, dem Daniel, das ist ein Thema, das hat wirklich Potenzial, lass uns da mal rangehen. Haben das dann mit den Chefs von uns besprochen, die auch gesagt haben, hey, das klingt total interessant, lass uns da mal tiefer reingehen. Und so ist das Ganze bei uns entstanden. Und sind jetzt 30 Leute, die da ziemlich aktiv mit dem Thema unterwegs sind, eben von der Logistik über den Personenverkehr, über die Infrastruktur, die wir haben mit den Bahnhöfen und Schienen, eben bis hin zu Themen, die sich innerhalb des Konzerns abspielen, wo wir Dinge deutlich mehr in die Richtung Digitalisierung schieben wollen.
Also von 3 Leuten innerhalb von nicht mal 3 Jahren zu über 30 Leuten klingt auf jeden Fall nach einer Traumstory. Seid ihr da wirklich so offene Türen von Anfang an eingerannt oder gab es da am Anfang doch vielleicht Berührungspunkte, wo man gesagt hat, ob wir da in die Richtung weiter forschen sollen? Ob das das Richtige ist.
Also ich glaube, wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir sozusagen, wenn es nicht auf der Top-Management-Ebene eine große Offenheit und eine sozusagen eine Neugier und eine sozusagen auch ein Verständnis dafür gibt, was diese neuen Technologien verändern werden und können und auch den Willen zur Veränderung sozusagen dazu haben. Aber trotzdem bleiben wir natürlich ein Unternehmen, was irgendwie eine Tradition von 180 Jahren hat, was relativ schwer zu bewegen ist. Aber ich glaube, man kann sagen, dass im Sinne vom Top-Management haben wir da offene Türen eingerannt und auch die Bereitschaft, sozusagen diese neue Denkmodelle, die wir eben gehen, mit so einer Technologie mitzugehen, auch gedanklich sozusagen mitzudenken. Und das hat natürlich viel geholfen. Am Ende muss man sagen, überrascht uns selber auch das, was wir sozusagen getan haben und welche Rolle wir heute sind. Also wir sind sozusagen blockchain-technologisch einer der führenden Industriekonzerne in Deutschland. Wir haben eigene Patente, was, glaube ich, als Bahn im IT-Bereich erstmal untypisch ist bei so einer neuen Technologie. Ich wüsste nicht, sozusagen, ob es da Vergleichbares gibt, ja. Sozusagen in der deutschen Industrie, die nicht jetzt sozusagen IT ist, sondern sozusagen produzierend ist, wie wir ja. Und das kann man nur schaffen, wenn man eine große Offenheit auch erfährt, ne? Sozusagen sich grundsätzlich mit den Themen zu beschäftigen, aber sie da hinzubringen, welchen Mehrwert produziert das eigentlich für die Organisation der Infrastruktur, für die Logistik, für den Personenverkehr. Und das ist natürlich das, was man nachweisen muss und wo man sozusagen täglich, woran wir arbeiten, ne, versuchen, diesen Mehrwert zu heben.
Und habt ihr, sag ich mal, in den 3 Jahren schon Projekte, wo ihr erste Zwischenziele erreichen konntet, oder seid ihr noch eher in der Theoriephase?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Schwierigkeit bei dem Thema Blockchain ist ja, dass es wenig Sinn macht, das alleine zu machen. Das heißt, wir sind bei vielen Projekten auch in Abstimmung mit anderen Unternehmen innerhalb der Mobilitätsbranche und auch darüber hinaus, die dann teilweise aber nicht so weit sind wie wir. Das heißt, wir haben Projekte, wo wir sagen, hey, da sind wir im Versuchsmodus, sei es bei uns im Labor, sei es Ähnliches, schon sehr weit gekommen, konnten viel nachweisen, hey, das funktioniert, das kann auch den und den Effekt mit sich bringen. Aber es macht dann eher Sinn, wenn man das auf einer größeren Plattform denkt, mit anderen Unternehmen zusammendenkt, Dinge in gemeinsames Zusammenspiel bringen, wie vielleicht ein Ticket für alles, für den gesamten Verkehr. Das stehen wir als Bahn natürlich dann alleine nicht. Das heißt, wir sind bei vielen Themen an Punkten angekommen, wo wir sagen, intern sind wir soweit, dass das Thema auch belegt worden ist, dass das auch mit der Blockchain-Technologie einen sehr großen Mehrwert stiftet. Und jetzt sind wir an den Schritten in genau diesen Projekten dabei, mit anderen Unternehmen und Konzernen zu sprechen und zu sagen, hey, lasst uns das jetzt gemeinsam annehmen, gemeinsam voranbringen und gemeinsam die Lösung schaffen, die dann der Reisende und unsere Kunden sozusagen am Ende auch mit Mehrwerten belegt. Und das ist aber sehr, sehr häufig so, auch wenn man sich die Blockchain-Lösungen generell anguckt am Markt. Viele Unternehmen, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, sind genau an dem Punkt, dass sie sagen, hey, ab jetzt geht es nur noch mit anderen Unternehmen und Partnern weiter. Und das ist eher der schwere Punkt.
Also ich glaube, vor allem speziell Blockchain oder dann in Verbindung mit dem Buzzword Kryptowährung hat natürlich einen sehr, sehr großen Hype ausgelöst. So die ganz großen Nachfolgelösungen oder praktische Anwendungen haben so ein bisschen auf sich warten lassen. Was sind denn so aus eurer Sicht eure Top 2, Top 3 Projekte, wo ihr konkret Blockchain-Technologie ins Schienennetz, wo auch immer hinbringen wollt?
Also ich glaube, ich würde das mal auf die Branchen beziehen und sozusagen wir sehen da einmal die Branche der Logistik, einmal die Branche der Mobilität, also Menschen reisen, Güter werden transportiert und Infrastruktur. Und wenn man sich dann anschaut, wie sehen die Prozesse aus, wo herrscht zum Beispiel ein gewisses Misstrauen unter verschiedenen Parteien oder auch Wettbewerbern innerhalb des Marktes, wo aber ein Vertrauen, also ein sozusagen per Architektur hergestelltes Vertrauen für den Endkunden am Ende einen großen Mehrwert bietet. Ne? Das sind die Themen, wo wir reingehen. Das ist dann, wenn ich eben zum Beispiel eine Reisekette habe, wo verschiedene Unternehmen beteiligt sind, die miteinander im Wettbewerb stehen, kann ich dann mit einem Layer des Vertrauens diese Reise zusammenkitten, ja, zusammenbringen. Das ist Bereich der Logistik, da wo ich sozusagen Güter transportiere, wo ich über Grenzen hinweggehe, wo ich Dokumente übersetzen muss, wo noch ganz viel Manuelles läuft, wo kann ich da ein Vertrauen zwischen verschiedenen Logistikern oder Transporteuren herstellen, damit das Gut möglichst schnell von A nach B geht, um sozusagen mit dem großen Ziel, ne, entweder Menschen in das öffentliche System zu bekommen, also Zug lang, also sozusagen, ne, Zugverkehr oder Nahverkehr, oder eben um Güter einfach schneller zu transportieren und damit quasi die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber des Flugzeuges beziehungsweise des Schiffs oder auch der Straße eben zu erhöhen, indem man sozusagen diese Engpässe beseitigt, da wo es eben Misstrauen gibt. Nicht zuletzt gibt es eben häufig auch per sozusagen Vorgabe oder per institutioneller Vorgaben rechtliche Institutionen, die quasi die Aufgabe haben, Misstrauen zu haben. Also zum Beispiel zu kontrollieren, wie man sich verhält. Und deswegen gibt es bestimmte Dokumentationspflichten. Und diese Dokumentationspflichten werden häufig erfüllt in Form von Papier, was irgendwie an eine Behörde übergeben wird. Und da kann man eben auch sehr viel leisten, gerade wenn man sozusagen im regulierten Bereich ist, Stichwort Infrastruktur, dass man zum Beispiel automatisch unveränderbar dokumentiert und die Aufsichtsbehörden das dann eben auch kontrollieren können. Aber das erfordert eben die Integration sozusagen des Partners Aufsichtsbehörde, um eine gemeinsame Lösung dazu finden.
Was man aber nie erwarten wird und erwarten darf, ist, dass es den DB-Coin gibt. Damit beschäftigen wir uns tatsächlich überhaupt nicht. Also Kryptowährungen überlassen wir gerne anderen, sondern wir beschäftigen uns mit tatsächlich konkreten Fällen, um die Bahn besser zu machen.
Um einen Mehrwert für Geschäftspartner und Kunden dann zu bringen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Disclaimer, den wir nochmal ganz kurz sagen. Also wir haben nichts mit Bitcoin zu tun. Wir schürfen nicht in der Public Chain sozusagen und verbrauchen irgendwie Unmengen an Ressourcen, an Energieressourcen, um irgendwelche Kryptowährungen zu minen, sondern wir bewegen uns im Corporate, also sozusagen im Unternehmensumfeld beziehungsweise in einer Kooperation mit verschiedenen Partnern, ne, sozusagen der Branche oder eben der Aufsicht. Und deswegen haben wir energietechnisch sozusagen, brauchen wir nicht mehr Energie als alternative technische IT-Lösung auch.
Gut, die eigenen Rechenzentren hat ja Systel verkauft und stößt die, sag ich mal, langfristig ab, verlagert dann viel in die Cloud und würde sich bestimmt auch gar nicht rechnen, bei Azure oder AWS in der Cloud dann die Rechenleistung dafür zu nutzen, um Bitcoin zu surfen.
So ist genau. Es.
Okay. Und im Fall vom Güterverkehr kann ich mir es dann so vorstellen, dass dann in der Chain quasi hinterlegt ist, was für ein Gut im Container A drin ist, wurde der Container geöffnet oder nicht, ist dann noch das drin, womit der Zug losgefahren ist oder welche Informationen können aus eurer Sicht dort in der Blockchain dokumentiert werden?
Groß geht es vor allem jetzt im ersten Schritt auch bei uns um das Thema Frachtpapiere als Beispiel. Da geht es darum, das, was du schon gesagt hast, also welche Güter sind da eigentlich drin, wem gehören denn die Güter für den Fall, dass da ein Container in irgendeinem Zoll beim Grenzübergang mal aufgemacht wird und da stecken da statt Bananen und Waffen drin, dass man es so ein bisschen zuordnen kann. Das geht darum, wer hat denn jetzt eigentlich das Recht, dieses Gut zu transportieren und wem gehört dieses Gut? Die ganzen Zollschritte, die ganzen Übergaben, viele Unternehmen arbeiten ja auch mit Subdienstleistern in der Transportbranche. Wer darf jetzt eigentlich wann, was, wo, wie, wohin bewegen? Mhm. Das sind heute tonnenweise Dokumente, wo noch mehr Stempel drauf sind als normale Textfelder. Gibt es viele Themen, wo wir in der Blockchain ran wollen, um eben genau diese Eindeutigkeit und Verfolgbarkeit der Güter ein bisschen mehr zu gewährleisten. Bei anderen Themen geht es darum, es gibt auch Gefahrgüter, die wir transportieren. Die dürfen nicht überall langfahren. Also ich sag mal, wenn man jetzt hochgiftige Chemikalien hat, dürfen wir das Ding nicht durch ein Wasserschutzgebiet transportieren. Das muss auch festgehalten werden. Und auch da sind dann die Kontrollbehörden da, die natürlich zu Recht auch darauf achten, dass das nicht passiert. Das muss aber auch wieder dokumentiert werden, über verschiedenste Parteien verteilt werden. Es muss ausgeschlossen werden, dass diese Dokumente auch manipuliert und gefälscht werden können, sondern dass das alles wirklich rechtens ist und nachvollziehbar ist, was da gemacht wird. Und das sind auch Ansetzungsgebiete, wo wir uns mit dem Thema Blockchain nähern wollen, um eben eine manipulationssichere Nachvollziehbarkeit vom sogenannten Gefahrguttransport hinzukriegen. Und es ist ja nicht nur so, dass die Deutsche Bahn auf der Schiene Güter transportiert, sondern wir haben ja auch unendlich weitere Transportunternehmen oder auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland sind es über 350 Stück, die unser Netzwerk nutzen. Das heißt, diese Mechanismen, wer macht eigentlich gerade was, wer befördert was wohin, ist eben nicht nur ein Deutsche Bahn-Thema, sondern etwas, das in einem größeren Netzwerk wieder funktionieren muss.
Also im Grunde genommen fängt dann bei den Frachtpapieren an und geht dann weiter, dass auch dann letztendlich wahrscheinlich sich die Züge in der Chain ein- und austragen. In welchem Zugabschnitt sind sie gerade? Welche Strecke nehmen sie? Ist überhaupt die Strecke frei? Was wahrscheinlich dann auch mittel- und langfristig für einen automatisierten Bahnverkehr auch dann Vorteile bringt, die Technologie. Oder sehe ich das falsch?
Genau, das ist dann mehr die Infrastrukturperspektive, genau sozusagen dahin kann man denken. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, also wenn man sich das Thema der Logistik anschaut, ne, das Thema, es gibt rechtliche Vorgaben für Gefahrguttransporte, also da gibt es also offensichtlich ein Misstrauen gegenüber oder ein Bedürfnis des Staates, das zu kontrollieren, und deswegen gibt es eine Verpflichtung, Dinge zu dokumentieren. Also ne, was bin ich da lang gefahren? Was ist damit passiert? Ist der sozusagen, ne, ist da erst Salzsäure transportiert und anschließend Bier? Dann wäre das irgendwie ziemlich schlecht wahrscheinlich, ne, ohne Auswaschung und so weiter. Also was ist da wie passiert? Und gleichzeitig die Frachtpapiere selber optimieren natürlich auch massiv die eigenen Prozesse, ne? Wenn ich also einen Zug über Grenzen hinweg fahre und der steht irgendwie immer nur an den Grenzen rum, weil Dokumente übersetzt werden müssen, dann macht es sehr viel Sinn, am Anfang eine vertrauensvolle Übersetzung zu haben in die entsprechenden Landessprachen, dass der eben nicht übersetzt werden muss, sondern ich kann dieser digitalen Information vertrauen und muss die eben nicht irgendwie ausdrucken, dann vor Ort übersetzen und dann kann ich weiterfahren. Also diese verschiedenen Ebenen, da wo eben dieses Misstrauen ist, die kommen da ganz stark zum Tragen. Und das ist auch eben die Historie, warum eben diese Vorgaben entstanden sind. Ne?
Okay. Klingt nach einem Riesenpotenzial, was man da heben kann, in großen und kleinen Stil.
Ja, ich glaube, das Spannende ist, also, dass das Potenzial ist gigantisch groß und unsere Offenheit für eine Lösung. Also wir suchen immer nach der Lösung, das sozusagen für das Problem. Wir sagen nicht, wir haben die Lösung technologisch. Wenn die Technologie sich weiterentwickelt, es entstehen andere und es gibt eine bessere Lösung, sind wir die Ersten, die sagen, wir machen das so, es geht günstiger und schneller. Aber wir wissen häufig für die Probleme, die wir da angehen, wir wüssten nicht, wie man das sonst lösen sollte, außer mit einer Distributed Ledger Technology. Und deswegen sozusagen beschäftigen wir uns dann auch mit der Technologie. Ne? Also das heißt, wir kommen immer von dem Problem, wo wir sozusagen glauben, dass man einfach deutliche Verbesserungen durchführen kann. Und wir sind da auch offen innerhalb der technologischen Bandbreite der Technologie, was man da nutzen kann. Also ob man Hyperledger benutzt, ob man Ethereum benutzt, ob man Corda benutzt oder Hashgraph, ist eigentlich ganz egal. Und wenn sich sonst sozusagen Unternehmungen anschaut, auch IT-Unternehmen, die sich eben spezialisieren auf einzelne Technologien, da sind wir offen, weil wir sagen, welche Technologie löst das Problem am besten? Und das ist dann die Wahl, ne? Also sozusagen aus Sicht des Architekten oder der Architektur.
IT. Okay. Jetzt hast du gerade ein schönes Thema angesprochen, was für Technologien im Bereich Blockchain und DLTs ihr dort nutzt, Ethereum beispielsweise. Die anderen, sage ich mal, 27 Kollegen aus dem Team, wo kommen die so her? Ich meine, jetzt macht ihr viele interne eigene Ausbildungen, sind das Leute, die sich auch irgendwie privat damit beschäftigt haben? Ist, denke ich mal, schwierig, dort Leute zu finden, die dann ein bestehendes Team schon massiv nach vorne bringen können.
Also wir sind, wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren eben von 3 Leuten sozusagen auf fast 30 angewachsen. Das Team besteht heute überwiegend aus Entwicklern, Architekten. Wir haben aber auch Designer dabei. Wir haben Produktmanager dabei und andere und Strategen dabei. Und sind schwerpunktmäßig daran, das Wissen aber hier bei uns im Team mit aufzubauen. Das heißt auch, wenn Quereinsteiger reinkommen, die zu enablen, diese Technologie zu lernen, anhand von Projekten zu lernen. Wir stellen auch Leute ein, das ist externe, die also eben noch nicht aus der Bahn kommen und versuchen, die dann zu integrieren in die Projekte. Wir gucken intern natürlich auch nach Ressourcen, die wir dann reinnehmen können, sind aber hier ein sehr gemeinschaftliches Team, was eben gemeinsam jetzt über die Zeit recht schnell gewachsen ist. Das auch deswegen relativ gut durchmischt ist, in allen Ecken und Sprachen. Wir haben Leute mit Hintergrund aus dem Bahnverkehr, aus verschiedenen Ecken. Ja. Wir haben Leute, die eben mit Eisenbahn noch gar nichts zu tun haben und jetzt hier quasi erst lernen, was Eisenbahn denn eigentlich heißt. Wie gesagt, ich habe mich davor mit Fernsehen beschäftigt, außerhalb der Bahn. Von daher sind wir eigentlich relativ offen vom Teamaufbau, wie es bisher ist. Und ich glaube, das ist auch eines der Qualitäten, die uns hier so weit ausmacht, weil jeder eben durch die verschiedensten Erfahrungen, die er gemacht hat, ganz andere Perspektiven reinbringt, die wir dann wiederum in unseren Projekten natürlich umsetzen können.
Okay, cool. Ihr sitzt ja, glaube ich, auch alle komplett in Frankfurt im Silberturm oder seid ihr in Deutschland verteilt vom Team?
Wir sind verteilt. Also wir haben auch in Berlin noch Kollegen sitzen, die dort in Forschungsprojekten arbeiten. Und wie gesagt, auch hier in Frankfurt, unser Hauptoffice ist, nenne ich jetzt einfach mal so, aber sind da schon etwas verteilt.
Auf wie viele Projekte seid ihr mit den knapp 30 Leuten ungefähr verteilt? Gibt es da so Hauptlösungen, an denen ihr gerade arbeitet? Oder hat man dort die Möglichkeit, sich ein Stück weit auch sehr frei neue Business Cases anzuschauen, wo man dann die Lösung für ein Problem versucht zu entwickeln?
Wir arbeiten so vielleicht, wir haben bestimmt, sagen wir mal, 120 Themen sind wir durchgegangen, wo wir Anwendungsfelder gesehen haben und haben die dann sozusagen intensiver geprüft und haben sozusagen auch getestet, ob es sinnvoll ist oder nicht und sind und haben uns jetzt fokussiert auf 7 Themen sozusagen, an denen wir jetzt im Schwerpunkt arbeiten und das sind eben sozusagen die Branchenlösungen in den Bereichen Infrastruktur, Logistik und Mobilität und dann gibt es ganz viele so kleinere Themen, die quasi für alle eine Enabling-Funktion haben, also die Frage einer Identität eines Assets, eine digitale Identität eines Assets, die Frage der digitalen Identität eines Menschen, also eine sogenannte Self-Sovereign Identity, die möglicherweise zum ersten Mal lösbar ist im digitalen Sphäre sozusagen über Blockchain-Technologie. Oder die Frage des Wallets, ne? Also sozusagen, wie kann ich eben Transaktionen empfangen und bekommen und sozusagen Interaktion damit starten und durchführen, Stichwort Tokenization, ne? Und das sind sozusagen so ein paar Grundlagenthemen, die immer wieder kommen, aber die großen Themen sind sozusagen Branchenbezug. Naja, und dann am Ende muss sowas ja quasi von einer Maschine im Hintergrund betrieben werden. Das ist sozusagen das Thema Technologieplattform, also sozusagen, wo dann die Nodes tatsächlich auch betrieben werden und eine Betriebsführung stattfindet von Blockchain-Anwendungen. Das ist eben auch massives Neuland auf der Welt, weil unseres Wissens gibt es eigentlich nur IBM, glaube ich, die sozusagen da schon Dinge sozusagen betreiben über große industrielle Anwendungen, über verschiedene Kooperationspartner hinweg und sonst ist uns dann noch nicht so viel bekannt. Das heißt, auch in Deutschland sind wir da unseres Wissens Vorreiter.
Mit IBM habt ihr, glaube ich, auch eine Kooperation, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, mit IBM haben wir eine Kooperation im Bereich Mobilität. Das liegt eben daran, dass IBM sozusagen eine der Technologiestreams, also Hyperledger ist ursprünglich von IBM sozusagen entwickelt worden und dann aber sozusagen veröffentlicht worden und Open Source heute. Wir nutzen Stand heute zu 90% Open-Source-Software und sind nicht im Lizenzbereich unterwegs.
Wir hatten ja jetzt schon so ein Beispiel aus dem Bereich Güterverkehr, Infrastruktur haben wir angerissen. Im Bereich Mobilität, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann irgendwann ein Ticket, was auf der Blockchain läuft als Kunde? Oder geht es da eher dann um Verrechnungsthemen von den einzelnen Eisenbahnunternehmen? Wenn ich jetzt so vorstelle, in Berlin haben wir die BVG, ich kaufe mir ein Ticket über den Verbund. Wer bekommt dann am Ende des Tages das Geld oder in welche Richtung geht es dann?
Also war es eigentlich ganz gut angerichtet als Beispiel. Eben bei der BVG stecken über 40 Unternehmen eigentlich dahinter oder im VBB, also im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, sind das auch vielleicht einzelne Busunternehmen, die vielleicht nur zwischen zwei Dörfern hin und her fahren. Und jeder möchte natürlich was von den 2,90 €, die das Ticket dann kostet, abhaben. In anderen Verbünden, hier in der Rhein-Main-Region beim RMV, sind das über 140 Unternehmen, die sagen, ich möchte alles was vom Kuchen abhaben. Und das sind heute riesengroße Prozesse, wo dann die Unternehmen quasi ihre Excel-Tabellen auf den Tisch werfen und sagen, so viele Tickets habe ich verkauft, so viele Leute befördert, das habe ich eingenommen. Ja. Lass uns das mal verteilen. Und wenn man alles zusammenlegt, kommt das manchmal ein bisschen durcheinander und stimmt nicht so ganz, weil viele Datentöpfe dann natürlich nicht unbedingt gleich und harmonisch aussehen. Und das eins der Themen, wo wir uns jetzt in Grundlage mit beschäftigen, sagen, wie kriegen wir diesen Prozess eigentlich gelöst? Wie kriegen wir zwischen diesen 140 Unternehmen eines Verkehrsverbundes, jetzt im Extremfall, zum Beispiel eine gewisse Einigung hin? diesen kleinen Prozess. Also das kann bis zu 5 Jahre dauern, bis das Ganze mal geklärt ist, sozusagen, die Gelder. Ist auf der Regionalebene jetzt großer Schmerz. Wenn ich jetzt aber in den Fernverkehrsbereich gucke, dann würde ich jetzt gerne, wenn ich mal in den Urlaub fahre oder so, dann muss ich mit dem Zug fahren, dann muss ich vielleicht irgendwo noch hinfliegen. Dann habe ich vor Ort auch nochmal irgendein anderes Transportunternehmen, was mich irgendwo hinbringt, sei es ein Mietwagen oder ich hole mir ein Uber oder ähnliches, fahre dann zu einem Hotel. Ich habe hunderte von Tickets.
Ja.
Im Regionalverkehrbereich habe ich genau dieses eine Ticket, was du angesprochen hast, kann dann alles nutzen. Da ist eher das Problem, wer kriegt wie viel. Im Fernverkehrsbereich weiß natürlich jeder, was es kriegt, weil ich immer individuell einzeln buche. Aber ich brauche jedes Einzelne mein Ticket. Ich muss bei jedem Einzelnen meinen Ausweis zeigen. Ich muss bei jedem Verkehrsunternehmen, wo ein Auto drin ist, das ich selber fahren will, meinen Führerschein zeigen. Was natürlich ziemlich nervt, muss man so zu formulieren. Und da ist eher die Frage, kriegt man nicht den Vorteil des Nahverkehrsbereiches, nämlich dieses, ich kann mit einem Ticket das alles nutzen. Dort wiederum hin und im Nahverkehrsbereich dieses, jeder soll das kriegen, was er denn eigentlich verdient, am Anteil dessen, was da bezahlt worden ist, wie kriegt man diese beiden Welten zusammen? Und das ist eins der Hauptplattformthemen, an dem wir jetzt gerade arbeiten, im Personenbereich. Wie kriegen wir quasi für die Unternehmen eine faire Verrechnung im Hintergrund hin? Und auf Vorderseite sozusagen, aus kundensichtbarer Seite, wie kriegen wir es dorthin, dass ich im Idealfall mit einem Ticket alles Mögliche nutzen kann und mich zum Beispiel über eine digitale Identität auch nur einmal ausweisen muss.
Denke ich mal, eine riesengroße Aufgabe, großes Brett, was ihr da zu bohren habt, zumal ja auch dann vielleicht nicht jedes kleine Busunternehmen so einfach davon zu überzeugen ist, sich dann die entsprechende Hardware und Infrastruktur zu leisten, um dann mit auf die Plattform zu kommen. Weil es geht ja nur, wenn alle sich dran beteiligen.
Genau, das ist das, was wir vorhin auch schon gemeint haben. Diese Schwierigkeit ist nicht zwingend mal so einen kleinen Piloten zu fahren und was zu machen, sondern die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass viele dieser Themen Partner bedürfen, die alle eben mitmachen und idealerweise auch diskriminierungsfrei. Also dass nicht nur die großen Ganzen so eine Plattform leisten können, sondern eben auch die kleinen Parteien da mitmachen können. Aber ich sag mal, das Busunternehmen, das vielleicht zwischen zwei Dörfern agiert, das möchte auch vielleicht nicht zwingend wissen, wie es Blockchain ist und sich dann ein eigenes Team ins Haus holen, was das betreibt, sondern die sagen, ich möchte an der Lösung mitmachen, so einfach wie möglich. Und es sollte natürlich auch so günstig wie möglich sein, ohne dass ich verstehe, was die Technologie im Geräten macht. Ich weiß, aber ich vertraue der Lösung, die da rauskommt. Und das sind viele Gespräche. Dann spricht man mit größeren Konzernen, die natürlich sagen, Moment mal, wenn ich da jetzt mitmache, was ich bin Airline A, und ich habe jetzt aber gehört, dass Airline B auch noch da mitmachen will. Jetzt bin ich auf einmal mit meinen Wettbewerbern in der gleichen Lösung unterwegs. Helfe ich da dem nicht oder ähnliches? Also sprich, ich komme plötzlich dann in die Bedulie, dass ich als mit meinem Wettbewerber vielleicht zusammen, gemeinsam in der gleichen Lösung arbeiten muss, die uns beiden einen Vorteil bringt. Das ist im Management auch etwas von vielen Unternehmen, wo ein großes Umdenken erfordert ist. Und das sind viele Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die es bei all diesen Sachen zu meistern geht, was Blockchain angeht. Es ist selten die Technik, die es schwierig macht, sondern meistens die Köpfe der anderen Unternehmen und Personen übergreifend miteinander zusammenzuarbeiten.
Okay. Also ich wünsche euch da auf jeden Fall bei der Herausforderung in den nächsten Monaten und vielleicht auch noch Jahren da ganz, ganz viel Erfolg. Wir kommen jetzt gerade so langsam, glaube ich, zum Ende von der Zeit her. Wie kann man denn euch konkret im Team noch mit unterstützen, mithelfen? Ich habe gesehen, ihr habt derzeit Bedarf an Entwicklern, klar, aber auch an Business Engineers. Wen sucht ihr denn derzeit?
Also die Leute müssen allen voran eine große Neugier mitbringen für so ein Thema und sich da auch reindenken wollen. Und im Bereich Architektur beziehungsweise bei den Entwicklern irgendwie, klar ist sowas wie JavaScript, ne, ist sozusagen hilfreich, beziehungsweise die Leute, die sich damit eben beschäftigt schon haben, die werden das auch schon kennen, aber sozusagen auch, und bei dem Business Engineer ist es mehr einfach dezentral Lösungen zu denken, ne, und da eine gewisse Erfahrung zu haben und auch eine Interesse zu haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist sozusagen die Basis. Eine Neugier in Architekturwelten oder den Entwicklungswelten dieser Technologie sich zu bewegen und auch businessseitig so zu denken. Das ist die Basis und dann gibt es unheimlich viele spannende Projekte, an denen wir hier arbeiten und wo wir Unterstützung brauchen. Das noch hinzufügen, sozusagen sowohl erfahrene Leute als auch sozusagen Berufseinsteiger Sie sollten sich damit irgendwie mal auseinandergesetzt haben. Was ist denn das eigentlich? Weil es eben schon die Art zu arbeiten etwas anders ist. Trifft er hier Weltklasse Architektur, Know-how und Business Know-how im Bereich Blockchain.
Super, klingt richtig gut. Ich denke mal, euer Twitter-Account ist auch ein ganz guter Kontaktpunkt, um sich vielleicht mal so die ersten Eindrücke zu verschaffen. Ihr wart ja auch bei weiteren Podcasts schon im Interview bei Running on Blockchain und Block 52. Kann man denn euch auch direkt bei LinkedIn oder Xing anschreiben, wenn man da vielleicht konkret eine Frage hat zu dem, was ihr macht?
Klar, jederzeit.
Also jederzeit gerne bei LinkedIn. Xing gibt's das noch?
Xing gibt's noch. Aber wird immer weniger, das stimmt.
Nein, also ja, also gerne. Wir sind, glaube ich, auffindbar. Stichwort irgendwie Blockchain Deutsche Bahn, dann findet man uns, aber auch sonst Matthias Felder, Moritz von Berlin, Daniel Kindler und Martin Andres sozusagen, wir sind auch, alle Kanäle sind möglich. Twitter, was auch immer.
Super. Moritz und Matthias, quasi zwei von den dreien Urvätern der Blockchain bei der Devi Sistel. Vielen, vielen Dank für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Habt ihr noch zum Schluss noch euch irgendwas überlegt, was ihr noch sagen wollt?
Wir freuen uns über jeden, der entweder Interesse mitbringt, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Wir freuen uns aber auch jeden, der fernab dessen sich für unsere Arbeit interessiert.
Also im Sinne von Recruitment sicherlich würde ich gerne noch eine Sache sagen. Wir freuen uns sowohl auf weibliche als auch auf männliche Bewerber. Wir haben da keinerlei Einschränkungen. Wir haben auch ein gemischtes Team. Wir sind ein tolerantes, liberales Team. Wir haben sozusagen Menschen aus der ganzen Welt, die bei uns arbeiten. Also manche sprechen Englisch, andere sprechen Hessisch. Also sozusagen, wir haben alles im Angebot. Da gibt es keinerlei Einschränkungen.
Wenn auch du dich mit den Einsatzmöglichkeiten von Blockchain beschäftigen willst, um die Abläufe und Prozesse bei der Bahn zu beschleunigen, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den Software-Developer oder Business-Engineer für unser Blockchain-Team in Frankfurt und Berlin. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Moritz und Matthias hast, findest du sie auf LinkedIn oder Twitter. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Xing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.